Christian, wir sind jetzt über ein Jahr in diesem Podcast und wir haben eine Sache noch nicht gemacht, was ein absoluter Fail ist. Soll ich sagen, was wir regeln müssen? Was wir richtig krass regeln müssen, Christian?
Nee. Ja?
Ja? Nein? Du hast Angst, gell? Unsere Community hat noch keinen offiziellen Namen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Deswegen, das geht jetzt raus an, also an uns zwei, das ist ja eine Aufgabe für uns beide, aber natürlich auch an unsere HörerInnen da draußen. Sollen wir euch eigentlich nennen? Ich habe ein paar Vorschläge dabei. Die sind jetzt nicht total abgefahren, aber einfach Sachen, die auf der Hand liegen, die dann auch tatsächlich in den Alltag, in den Sprachgebrauch, in den DGD-Sprachgebrauch übergehen. Okay, ich stelle dir mal ein paar Namen vor. Also ganz einfach Darwins.
Das ist der, der auch in meinem Kopf ist.
Ja, warte, ich habe noch mehrere. Darwins, okay, finde ich schon mal gut. Charlies. Cute, oder?
Aha.
Also Charlies fand ich irgendwie cute, okay.
Hat ein bisschen Geschmäckle, aber okay.
Warum?
Weil Charlie war noch die Gegner im Vietnamkrieg, so haben die Amis doch die Vietnamesen genannt, oder?
Okay, dann ist jetzt Darwins quasi bei mir ein bisschen doch wieder hochgerückt. Ich habe aber noch mehr, ich habe ChatGPT gefragt.
Ja.
Die sagt Darwinis.
Aha.
Okay, dann ganz cringe, Darwin Dudes. Darwiniten.
Nein.
Darwinianer? Okay, der letzte ist Darwinistas.
Darwinistas, da bin ich schon wieder. Ist angekühlt, ja.
Ist angekühlt, okay.
Ja,
cool it up. Ja. Okay, das heißt also, deine zwei Favorites wären?
Darwinistas und Darwins.
Okay. Ja,
ich dachte auch an sowas wie Failies.
Oh, Failies.
So, weil wir machen jede Woche so ein Fail.
Ja. Ich hatte noch einen sehr peinlichen.
Oh ja.
DG Diggis. Das wäre so bei Togo oder so, weißt du, bei so einem Kinderkanal-Sendung wäre das der, naja. Und ja, dazu gäbe es so ein komisches Graffiti-Logo, so hingesprüht.
Finde ich gut, ja.
Okay. Ja, vielleicht habt ihr auch noch geilere Ideen. Also ich würde mal sagen, unsere Kommentarspalte bei Spotify ist offen. Vielleicht habt ihr noch Vorschläge, wie ihr euch auch als Community selber schimpfen möchtet. Schreibt uns rein und wir machen dann eine Abstimmung bei Instagram. Oder?
Genau.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Gefühl Darwin gewählt, das nominiert. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch.
Wir sind Christian Alt und Anna Bühler von Darwin gefällt das jeden Tag.
Jeden Tag.
Jeden Tag kriegt ihr von uns, jeden Montag.
Wir sind eure Frühaufdreher.
Immer gut gelaunt. Also jeden Montag kriegt ihr von uns die Fails des Jahrtausends aus Butterbrot geschmiert. Und ich habe heute direkt mal eine Frage für dich dabei, Christian, auf die ich die Antwort schon weiß. Ich frage dich trotzdem. Wenn du die Wahl hättest zwischen sehr schlechtem Kaffee oder keinem Kaffee, was nimmst du?
Sehr, sehr schlechten Kaffee.
Sehr, sehr schlechten Kaffee. Und da sind wir auf einer Seite, weil lieber scheiß Kaffee als keiner. Es geht nicht ohne.
Es geht nicht ohne.
Du bist
ohne.
Auch so ein richtiger Kaffeesäufer, ne?
Ich liebe Kaffee. Ich freue mich manchmal, wenn ich ins Bett gehe, dass ich morgens aufstehen kann und endlich wieder Kaffee
trinken kann. So geht's mir auch. Ich lege mich abends hin und dann lächle ich, weil ich weiß, oh, morgens, aufstehen ist ja nie geil, aber Kaffeemaschine an und dann so einen Schuss Milch rein und dann ist erstmal so...
Endlich.
Echt so.
Ja.
Ich mache abends die Kaffeemaschine so sauber schon und freue mich, dass ich die am nächsten Morgen wieder benutzen kann.
Ich liebe meine kleine Espressomaschine auch. Also ich habe ja nur für auf und her zu stellen, so Bialetti.
Mhm.
Und ich liebe auch das Ritual, was ich jeden Morgen aufschrauben, klopf, 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 Kaffee rein. Und dann dieses Warten, dass das Ding fertig ist, diese 8 Minuten, das ist mein Zen.
Ich bin da tatsächlich schon einen Schritt weiter, weil ich hatte auch lange Bialetti-Maschine, dann war mir das aber immer zu wenig Kaffee. Und weil ich einfach so einen richtigen fetten Pot brauche, habe ich jetzt mittlerweile eine Filtermaschine. Und da kommt halt dann so ein knapper Liter rein, den trinke ich auch.
Okay, das ist krass. Okay.
Naja, ob das noch gesund
ist? Das ist krass.
Kaffee ist doch gesund. Ja, ich stelle jetzt mal eine These auf, Christian. Wenn wir zwei im 18. Jahrhundert gelebt hätten, also so 1770 rum, dann wären wir kriminell geworden. Weil da mussten nämlich Leute, die gerne Kaffee trinken, illegale Wege gehen, um an ihren Stoff zu kommen.
Natürlich. Ja.
Vielleicht hätten uns die Kaffeedetektive, Emil und die Kaffeedetektive, vielleicht hätten uns die allseits beliebten Kaffeedetektive erschnüffelt und verhaftet.
Es gab Kaffeedetektive?
Es gab Kaffeedetektive.
Boah.
Und diese Geschichte erzähle ich dir heute. Es geht um Friedrich den Großen, also Friedrich den Zweiten, der war unter anderem König von Preußen. Für den wurde Kaffee nämlich irgendwann Staatsfeind Nummer 1 und deswegen hat er Wege gewählt oder teils absurde Methoden versucht, um den Kaffeekonsum in Preußen auf ein Minimum Minimum zu beschränken. Ich habe mir eine Frage für diese Folge tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal gestellt und ich weiß nicht, warum ich sie mir erst jetzt stelle, nämlich wann haben Leute in Europa überhaupt angefangen, Kaffee zu trinken? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil es ist ja nicht so, dass Europa der Kontinent ist, wo Kaffee irgendwie wächst wie Unkraut. So, hast du dir die Frage schon mal gestellt? So? Weil es ist einfach das Getränk schlechthin.
Ja.
Jeder hat es, jeder trinkt es, mehr oder weniger. Aber es wächst ja nicht bei uns.
Also ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
Es ist tatsächlich so, dass anfangs Kaffee tatsächlich auch eher was für die reichen Leute war. Also sozusagen den Ursprung, geröstete Kaffeebohnen irgendwie zu mahlen und aufzukochen, kommt wahrscheinlich aus Äthiopien. Das bekannteste Gebiet für den Kaffeeanbau wird im Mittelalter dann tatsächlich der Jemen. Klar, da ist Mokka, ne? Das ist eine Handelsstadt, ja. Eine Stadt, die direkt am Hafen liegt, von wo aus auch exportiert werden kann. Und von da aus im 17. Jahrhundert kommt der Kaffee nach Europa. Und ab da ging es anscheinend echt richtig, richtig schnell, dass es als Genussmittel ja nicht nur viel verkauft wird, sondern auch wirklich sehr, sehr schnell relativ günstig wird. Also okay, anfangs noch so der städtische Adel, städtische Eliten und so, aber ab dem 18. Jahrhundert schon gibt es tatsächlich einen Wettlauf darum, möglichst viel Kaffeeanbaugebiete zu ownen. Dann wird eben in Mittelamerika, in noch weiteren Ländern, in Afrika, in Indien, später auch in Australien Kaffee angebaut und dann eben exportiert. Und dadurch, dass es so viel dann gibt, wird er eben auch immer günstiger. Man hat auch eine Zeit lang versucht, in Europa Kaffee anzubauen, aber ja, hier ist es zu kalt.
Ja.
Da wächst kein Kaffee. Aber in dieser Zeit, also im 18. Jahrhundert, spielt auch die Geschichte von heute, und zwar in Preußen. Da ist mittlerweile Kaffee schon ein Getränk, das ja mehr oder weniger in allen gesellschaftlichen Schichten getrunken wird. Also nicht eben mehr nur Adelige und die Eliten trinken Kaffee, sondern auch normale BürgerInnen, Dienstmädchen, Bauern, also so wirklich quer durch. Jetzt musst du wissen, dass Kaffeetrinken natürlich Nebenwirkungen hat.
Nämlich gute Laune, bessere Performance, geiler Teint.
Zahnbelag. Mundgeruch. Ich meine tatsächlich weniger so gesundheitliche, sondern gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Nebenwirkungen. Mm. Und einem sehr, sehr wichtigen Mann, also wirklich wichtigen Mann im 18. Jahrhundert, gefallen diese Nebenwirkungen gar nicht. Die sind ihm ein Dorn im Auge. Und ich spreche hier von Friedrich II., aka Friedrich der Große. Das Volk nennt ihn auch gerne der alte Fritz. Also der alte Fritz wird am 24. Januar 1712 in Berlin geboren, im Berliner Stadtschloss. Ab 1740, also mit 28 Jahren, regiert er als König von Preußen das Land, wird 1772 auch König in Brandenburg. Also er kommt aus einer Adelsfamilie, Sohn von Friedrich Wilhelm I. und Sophie Dorothea von Hannover. Und sein Vater wird immer als sehr, sehr streng und sehr hart beschrieben. Also anscheinend ist wirklich die Kindheit von Friedrich II. Schon von Härte geprägt, obwohl er selber sein Naturell eigentlich eher sanfter ist. Aber sein Vater möchte ihm schon so die harten preußischen Tugenden vermitteln und ihn zum Beispiel zu Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit erziehen.
Ja, Friedrich und sein Vater haben keine gute Beziehung gepflegt, muss man sagen, weil Friedrich tatsächlich freigeistiger war. Der hat etwas für das, was wir heute unter dem großen Rahmen Kultur bezeichnen, übrig gehabt. Der war weniger dumpf, weniger derb als sein Vater. Der mochte keine Tabakskollegien. Der hat sich nicht sinnlos betrunken, obwohl der gerne auch mal einen Wein getrunken hat, Friedrich. Aber eben nicht in dieser Menge.
Auch mal gerne einen Wein.
Mal ein kleines Weinchen.
Zu Vino sag ich Nino.
Ja.
Zitat der alte Fritz. Lass ich mir auf so ein Holzschild einbrennen.
Das hängst du dir an das kleine Schildchen in deiner Küche, nur ganz frech.
Ja.
Wen wir da gehört haben, das ist Jürgen Lu, Direktor des Research Center Sanssouci. Der beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der preußischen Geschichte und tatsächlich auch mit Friedrich II. Also er ist sowas wie ein kleiner Ultra. Er hat anscheinend irgendwie als Kind oder als Junge schon irgendwie mal ein Referat über ihn gehalten. Und seitdem ist er so total im Thema drin. Also wenn jemand was über den Gönisch weiß, dann Jürgen Lu. Ja, also Friedrich ist, wie wir schon gehört haben, ein eher feinfühliges Kind, der sich eben für Literatur, für Musik, für die Kultur per se interessiert. Anscheinend ist sein Instrument die Querflöte. So ungefähr geht er den ganzen Tag ab. Er soll tatsächlich sehr musisch begabt sein. Hilft dir aber nicht viel weiter, wenn du für ein Leben als König bestimmt bist. Ne? Das ist so einfach ins falsche Leben geboren worden, so ungefähr.
Passiert leider.
Ja, happens. Nicht nur dir, Friedrich. Ja, dem Vater gefällt das nicht so gut, dass sein Sohn lieber Querflöte spielen möchte als Kriege führen. Er möchte eben einen harten Mann aus ihm machen. Und dann gibt es anscheinend so eine Geschichte, die tatsächlich auch für sehr, sehr viel Aufruhr sorgt. Und zwar mit 18 Jahren versucht der damalige Kronprinz, also Friedrich II. War damals noch Kronprinz, mit einem Freund zusammen zu fliehen. Und sie hauen von zu Hause ab, aber werden dann irgendwie geschnappt. Und ganz, ganz schlimm und ganz, ganz brutal, der Freund, mit dem Friedrich flieht, der wird dann tatsächlich vor seinen Augen hingerichtet.
Oh Gott.
Für diesen Fluchtversuch. Und das wiederum läutert ihn dann. Also ab da weiß er, okay, nichts mehr mit hier aufbegehren oder meinen Weg gehen. Ich muss jetzt das machen, was der Vater sagt, sonst wird's übel so.
Das ist ja voll der dramatische Filmstoff eigentlich auch.
Ich habe auch gedacht, warum haben wir das noch nicht gesehen? Ja, also scheiß auf Napoleon oder was jetzt gerade alles rauskam. Ja, erzähl das mal. 1740 wird Friedrich II. Dann tatsächlich zum König von Preußen gekrönt und gibt sich dann eben als aufgeklärter, als fortschrittlicher Herrscher. Also er macht schon Sachen anders, auch wenn er trotzdem noch ein relativ normaler König ist. Ja, aber er macht zum Beispiel Sachen wie die Folter abschaffen, er hebt die Zensur auf und stärkt dadurch eben auch die Meinungsfreiheit. Aber bald ist Friedrich II. Trotzdem, oder klar, es ist immer noch das Business als König, er ist in Kriege verwickelt, unter anderem den Siebenjährigen Krieg ab 1756. Und das ist ja ein sehr, sehr entscheidender Krieg für Europa, weil da die politischen und auch die territorialen Machtverhältnisse Europa ja komplett neu ordnen. Preußen wächst, also unter Friedrich II., man kann sich das mal angucken auf so historischen Karten, wie das Territorium von Preußen echt groß wird. Das ist so, wahrscheinlich lüge ich jetzt, aber es sieht aus, als würde es sich verdoppeln. Also es ist echt, echt riesig geworden unter Friedrich II. Preußen wird die fünfte Großmacht in Europa unter ihm. Aber Friedrich II. Ist nicht nur ein guter Militärstratege, das hat er von seinem Vater gelernt. Er ist eben doch noch in sich irgendwie drin, dieser Typ, der so ein kleiner Feingeist ist, sagt Jürgen Lu.
Friedrich ist in meinen Augen jemand, der deshalb bedeutsam ist, weil er die Aufklärung vorangebracht hat. Das heißt, er hat versucht, sich selbst weiterzubilden und er hat versucht, mit seinen Mitteln das der Bevölkerung nahezubringen. Und wenn man so möchte, in modernen Worten gesprochen, den Bildungsstandard zu heben.
Kant lebt zu der Zeit in Preußen.
Genau. Ich habe das nicht konkret gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass Friedrich II. Auch großer Fan von Kant ist. Also er hat wahrscheinlich es geschafft, einen Satz von Kant zu Ende zu lesen, im Gegensatz zu mir. Weil die Sätze dauern ja immer so 5 Seiten. Ich check das immer nicht. Wo hört der Satz jetzt auf von dem Kant?
Ja.
Also in seiner Amtszeit wird Berlin auch zur Metropole. Er lässt die ersten Schulen auch für Leute aus der Arbeiterklasse öffnen oder die dürfen mittlerweile dann auch am Bildungssystem teilhaben. Es ist alles wirklich ein großer Schritt nach vorne. Zur selben Zeit wird Kaffee das Innengetränk in Preußen zu Friedrichs Zeit.
Das Gönnergy des 18. Jahrhunderts einfach.
Genau. Also es ist eigentlich kein Getränk mehr, es ist eine Bewegung. Ja, es ist ein Movement. In Europa machen die ersten Kaffeehäuser auf, was wirklich krass ist. Also in Italien, in Frankreich, in England, in Österreich, in Deutschland machen eben Cafés auf. Und das klingt heute ganz normal, aber damals ist es echt krass. Weil das ist jetzt nicht ein Laden, wo du hingehst und sagst, einen Kaffee bitte, dann trinkst du den und gehst raus, sondern es sind halt Treffpunkte. Das erste Kaffeehaus in Deutschland ist übrigens 1694 schon eröffnet worden, und zwar in Leipzig. Und das heißt, oder hieß, zum Kaffeebaum. Vielleicht spricht man das irgendwie anders aus, aber Kaffee, C-O-F-F-E.
Gibt es das heute noch?
Ja, es gibt es noch, und zwar also immer noch in Leipzig. Kleine Fleischergasse 4, falls jemand gerade Bock hat, da hinzugehen. Und wenn ihr in der Nähe seid und da jetzt noch einen Kaffee trinken geht, dann schickt uns doch ein Foto, wie es da aussieht. Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, auch nicht, ob man dann einfach einen Kaffee schwarz trinkt oder ob man da jetzt auch einen Pumpkin Spice Latte kriegt.
Ja, Mit Streusel.
Aber was in diesen Kaffeehäusern passiert, das gefällt dem König dann wiederum gar nicht. Erinnerst du dich noch an die ungewollten Nebenwirkungen von Kaffee, die ich dir vorhin erzählt habe?
Mhm.
Erste Nebenwirkung, gesellschaftliche.
Wenn man Berichte aus Kaffeehäusern liest, ist ein Protest, der auch in der Friedrich-Note ankommt, dass in den Kaffeehäusern nicht nur Kaffee kredenzt wird, widerrechtlich oftmals, sondern dass das auch noch sozusagen leichte junge Frauen machen, die mit dem Kaffee sich selbst anbieten. Also hat das auch diesen Goût von Hurenhaus noch dazu bekommen, diese Kaffeeschenke. Das war kein unbedingter Ort, in den man ging. Es dauert ein bisschen bis ins 18. Jahrhundert und dann nach und nach, dass reguläre Kaffeehäuser eingerichtet wurden und man dort eben Kaffee trinken konnte.
Was?
Ja, also das stört den König natürlich, dass dort ja neben Kaffee auch Körper verkauft werden, dass es SexworkerInnen in solchen Kaffeehäusern gibt. Also es ist einfach ein Ort, in dem das Leben spielt.
Da war noch ein Wort drin, das mich ein bisschen stutzig gemacht hat in dem O-Ton. Und zwar sagt er, widerrechtlich Kaffee verkauft wird. Wie ist denn Kaffee reglementiert damals?
Da kommen wir nachher noch zu, warum das widerrechtlich ist. Wir haben also gehört, es gibt Prostitution in solchen Kaffeehäusern. Aber es treffen sich die Leute dort eben nicht nur, um Spaß zu haben und um Kaffee zu trinken, sondern sie sprechen dort eben auch über Politik. Also bereits osmanische Herrscher haben Kaffeehäuser schließen lassen, weil politische Diskussionen in diesen Räumlichkeiten so groß geworden sind, dass Herrscher versucht haben, das einzudämmen.
Krass. Ist,
ja.
Und ist ja wie Twitter.
Stimmt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es eine Theorie gibt, dass kurz vor der Französischen Revolution Kaffeehäuser in Paris zugenommen haben. Und heute vermuten tatsächlich einige ForscherInnen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Kaffeehäusern, der Kaffeehauskultur und der Französischen Revolution.
Geil.
Ja, das total ist interessant, cool. Ne? Ist aber schwierig nachzuweisen, aber viele sagen sozusagen, Pariser Cafés sind eine Keimzelle des Widerstands geworden. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch eine Erklärung, die beim Kaffee, also beim Stoff an sich zu suchen ist. Weil klar, wir wissen es, ne? Wir trinken Kaffee morgens, weil er stachelt ja irgendwie auf und macht uns irgendwie lebendiger. Und so ähnlich erklärt Jürgen Ludes auch.
Ja, Kaffee ist beliebt gewesen tatsächlich, weil man diese anregende Wirkung von dem Kaffee verspürt hat.
Vorher haben die Leute halt Alkohol getrunken, aber Kaffee wirkt ein bisschen anders.
Da kommt man zwar auch erst in Schwung, aber dann baut man ja doch so ein bisschen ab. Und um den Schwung aufrechtzuerhalten, braucht man noch einen Schluck und dann später noch einen Schluck und noch einen Schluck. Dann geht das auch, wissen wir ja. Und beim Kaffee hält das eben eine Weile an.
Ich habe mal gelesen, dass Voltaire, also einer der wichtigsten Philosophen der Aufklärung, ich glaube, so um die 36 Tassen Kaffee am Tag getrunken hat.
Boah.
Also wirklich so, der hat nur reingekippt, den ganzen Tag.
Krass. Ja, ja. Okay,
das erklärt
Voltaire,
ja.
Teilweise. Kommen wir zu der zweiten ungewollten Nebenwirkung von Kaffee. Die erste haben wir gehört, also gesellschaftliche Nebenwirkungen, dass Leute sich irgendwie treffen und dann vielleicht Sachen besprechen, die Könige stören könnten. Die zweite ungewollte Nebenwirkung von Kaffee sind tatsächlich wirtschaftliche. Also der steigende Kaffeekonsum seiner Untertanen und der Adligen hatte für Friedrich II. Einige Nachteile. Also Friedrich II. Verfolgt für Preußen eine merkantilistische Wirtschaftspolitik. Das bedeutet, dass er versucht, dass Wirtschaftsprozesse, Abläufe möglichst im eigenen Land bleiben, also dass Waren in Preußen hergestellt werden, möglichst wenig importiert werden muss und das Geld sozusagen im eigenen Land zirkuliert. Das bedeutet merkantilistisch. Das ist bei Kaffee natürlich schwierig, weil, wie wir schon gehört haben, kann man es eben nicht in Preußen anbauen und es wächst nicht so gut bei uns. Deswegen muss er es immer importieren. Gefällt ihm nicht. Die zweite Sache, warum es ihn wirtschaftlich stört, ist, dass es der Brauereiwirtschaft immer schlechter geht, je mehr Kaffee sozusagen getrunken wird. Das hat Herr Louis ja auch schon erzählt, unser Experte, dass vorher halt Alkohol getrunken wurde in so Wirtschaften oder in irgendwie Brauereihäusern. Jetzt gehen die Leute in Kaffeehäuser, weil da hält man auch länger durch, ja. Nach 3 Bier kannst du halt dann irgendwann nach Hause gehen und schläfst ein. Und nach 3 Kaffee geht's also richtig los.
Dann geht's auf die Straße irgendwann.
Geht's auf die Straße, genau. So, und das auch ist natürlich für die Wirtschaft in Preußen schlecht. Leute trinken weniger Bier, Kaffee wird immer beliebter und die Umsatzzahlen vom Bier gehen zurück. Und das alles ist auch wichtig, weil die vielen Kriege, also vor allem der Siebenjährige Krieg, haben die Staatskasse schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Es wird auch schon wieder mit dem nächsten Krieg gerechnet, der vor der Tür steht, der sogenannte Bayerische Erbfolgekrieg. Friedrich II. Braucht also Geld.
Friedrich hatte zwar noch ein bisschen Geld, mehr als alle anderen, aber so richtig viel auch nicht. Man musste da immer wieder auf die Beine kommen. Und wenn man sich das anguckt, ist ja eine Zeit, wo es um Spannungen geht. Und der nächste Krieg, der Bayerische Erbfolgekrieg, stand ja bevor. War nicht unbedingt abzusehen, aber Friedrich rechnete ab 70, 71, 72 immer wieder damit, dass er gegen Österreich nochmal Krieg führen müsste. Und dafür brauchte er natürlich Rücklagen.
Wir haben also jetzt schon zwei Argumente, warum Friedrich II. Kaffee nicht toll findet. Die Gesellschaft wird aufgestachelt. Die Wirtschaft profitiert aus seiner Sicht nicht davon. Die dritte ungewollte Nebenwirkung ist die, dass Ärzte tatsächlich immer davor warnen, dass es eben negative Auswirkungen vom Kaffeekonsum auf die Gesundheit geben könnte. Okay, wir haben also jetzt drei gute Argumente, warum Kaffee weg muss, ja? Es macht ihm ordentliche große Probleme und jetzt überlegt sich der alte Fritz, was er jetzt macht. Und ein guter Plan muss her. Friedrich denkt sich, okay, ich brauche Geld, Kaffee ist gerade total beliebt und es ist irgendwie ein Problem in meinem Königreich. Okay, was könnte ich denn machen? Na, ja, vielleicht ist es auch eine Idee, dass ich Kaffee jetzt mal richtig schön teuer mache. So, das ist sein erster Impuls. Und so führt er erstmal eine Luxussteuer ein auf Tee, Schokolade, Schaumwein, Fruchteis und Kaffee und er hebt auch noch die Einfuhrzölle auf Kaffee an. 1772 verbietet Friedrich außerdem die freie Kaffeeeinfuhr und den freien Handel mit Kaffee. Also mit Kaffeebohnen handeln darf dann nur noch der Staat Preußen. Und das Ziel ist es damit, eben die Staatskasse aufzufüllen, den Kaffeegenuss aber auch gleichzeitig einzudämmen, weil sich im Grunde niemand mehr leisten kann. Er übertreibt es aber so ein bisschen. Also die Steuer macht anscheinend dann irgendwann die Hälfte des Kaffeepreises aus. Also es ist so absurd angestiegen. Also ein Lot Kaffee, das ist eine alte Messeinheit, das sind ungefähr 17 Gramm, kostet damals ungefähr so viel, wie eine Spinnerin an Tagesgehalt bekommt.
Krass.
Und für eine große Tasse Kaffee braucht man 12 Gramm, also fast so viel. Das heißt, du kannst dir überlegen, eine Tasse Kaffee ist so fast mein Lohn.
Krass.
Mhm. Also überteuert. Ganz, ganz viele Menschen können sich Kaffee ab dann nicht mehr leisten. Zumindest nicht auf dem legalen Weg. Und here we are. Also was passiert, wenn ein Getränk, was sehr beliebt ist, wo man ja auch sagen muss, wo viele Leute schon eine Art von Sucht entwickelt haben. Kaffee wurde damals auch noch anders geröstet und man sagt, es wäre vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr süchtig machend als heute.
Mm.
Was passiert, wenn das offiziell wahnsinnig teuer wird? Dann gibt es einen Schwarzmarkt. Und das Praktische ist, wenn man jetzt illegal Kaffee schmuggeln möchte, ungeröstete Kaffeebohnen, die riechen tatsächlich nicht und sind daher echt einfach zu schmuggeln. Also SchmugglerInnen wurden damals auch sehr kreativ. Also zum Beispiel haben sich Frauen unter ihre Kleider so Taschen genäht und haben dann unter ihren wallenden Rücken so die Kaffeebohnen irgendwie damit rumgetragen und
geil,
irgendwo hingebracht. In Särgen wurden anscheinend Bohnensäcke transportiert. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das niemand aufmacht, ne? Weil, dann sollen Marktfrauen auch so Brustbinden gebastelt haben, wo sie sich das dann irgendwie unter den BH genäht haben. Also wie so ein kleiner Push-up und dann fallen da unten so Bohnen raus. Es ist anscheinend ein richtig lukratives Geschäft, weil die Preise sind natürlich niedriger als die offiziellen Kaffeepreise, aber noch hoch genug. Also weil die Preise am Markt sind sozusagen utopisch. Das heißt, du kannst immer noch mehr verlangen, als man früher auf legalem Wege für einen Kaffee gezahlt hat oder für Kaffeebohnen. Das heißt, der Schwarzmarkt sieht da natürlich extremes Potenzial.
Super Idee.
Ja. Ja.
Fantastisch.
Und ein kleiner Funfact auch noch. Es ist tatsächlich so, dass der Schmuggel deswegen auch begünstigt wird, weil viele Menschen die Verbote, die ausgesprochen wurden, gar nicht so richtig verstanden haben oder ernst genommen haben, hat mir Jürgen Luh erzählt.
Die sind ja erlassen worden und dann mussten die erstmal in die Bevölkerung gebracht werden. Das hat man ja nicht in die Zeitung gesetzt oder sonst was. In der Regel ist das ja von den Kirchen verkündet worden, was es gab. Ab und zu auch mal an die Wand angeschlagen worden. Und die Leute haben nie im Leben diese Deklaration in meiner Ansicht von 1881 gelesen, weil die viel zu lang war. Noch dazu macht Friedrich ja alles in Französisch und in Deutsch. Und das Französische wurde gar nicht groß zur Kenntnis genommen, höchstens von ein paar Adligen. Und das Deutsche war für die Verwaltung, wenn man so will, und tatsächlich für die Steuerbehörden gemacht. Und das wurde vereinfacht weitergegeben an die Bevölkerung. Und die hat sich gesagt, ja, kann man machen, kann man auch lassen. Und nachdem, wie es beschrieben ist in dieser Deklaration, sieht man, dass die Bevölkerung hauptsächlich gedacht hat, ja, kann man lassen. Wir machen eben das, was wir für richtig halten für uns.
Das ist wirklich ein gutes Mindset.
Ist super.
Oder so?
Ist so? Auch so schön undeutsch und unpreußisch.
Stimmt.
Weißt du, so, wir machen jetzt einfach, was wir wollen, egal. Scheiß
so,
drauf.
Du guckst so, was sagt ihr, was wir machen sollen? Nee. Finde ich echt geil.
Das meint er nicht so.
Das ist doch Knickknack, oder?
Ja.
Ja, so sind die drauf, finde ich ganz gut. Finde ich geil, finde ich einen sehr guten Ansatz. Aber der arme Friedrich, niemand hört auf ihn. Was ist da nur los? Als Friedrich merkt, dass seine anfänglichen Maßnahmen nicht so gut hinhauen, muss er sich also was Neues ausdenken. Und er geht noch einen Schritt weiter, weil Kaffee muss weg, da ist er sich sicher. 1781 monopolisiert er den Kaffeehandel, indem er nur noch den staatlichen Röstereien das Rösten vom Kaffee erlaubt, weil wenn man nicht röstet, kann man auch keinen Kaffee trinken. Deswegen soll das nur noch den staatlichen Röstereien sozusagen das vorbehalten sein. Und andere nichtstaatliche Röstereien brauchen jetzt eine spezielle Genehmigung, die aber gar nicht so leicht zu bekommen war. Und jetzt kommt die große Frage, wer kontrolliert den ganzen Bums? Und hier wird Friedrich richtig kreativ. Er fängt tatsächlich an, bis zu 200 beschäftigungslose Veteranen aus dem Krieg, also aus dem Siebenjährigen Krieg, gibt es Leute, die jetzt keine Jobs mehr haben, die vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen, Kriegsfolgen und so weiter, gar nicht mehr in ihren alten Job zurück können. Die holt er jetzt wieder zu sich und sagt, Leute, ich habe eine geile Idee, wollt ihr nicht für mich Kaffeedetektive werden? Dabei macht er so kleine Pistolenhände, macht so Und die Leute so, ja, cool. Ja, endlich geile Idee. Die Aufgabe der Kaffeedetektive ist, überall in Preußen sollen sie illegale geröstete Kaffeebohnen erschnüffeln.
Wahnsinn.
Also die gehen echt so mit so einer... Müssen die dann irgendwie so durch die Gegend gehen und es ist ja echt das Geile, dass man das riechen kann.
Wie in so alten Cartoons, wenn so, keine Ahnung, Goofy zu so einem warmen Kuchen hinfliegt. Weißt du, so.
Genau. Ja, oder die Nase so entlang wird. Ja, genau. Und man sieht im Bild erstmal nur diese lange Nase und den schwarzen Knubbel oben auf der Nase, der so ein Eigenleben entwickelt. Ja. Genau. Das sind die Kaffeedetektive von Friedrich II. Also die müssen im Grunde jetzt die Bohnen erschnüffeln, den Schwarzmarkt und den Konsum eindämmen. Und sie werden tatsächlich auch Kaffeeriecher genannt, deswegen. Und Friedrich II., der gibt diesen Kaffeedetektiven, weil es ihm halt echt wichtig ist, gibt er denen auch viele Freiheiten. Also die dürfen Sachen, was also unverschämt ist. Die dürfen in Privathaushalte mehr oder weniger einbrechen, einfach reingehen, ohne Ankündigung, ohne irgendwie, weiß nicht, hier ist ein Durchsuchungsbeschluss oder so. Die kommen einfach mit ihren fetten Nasen da rein und sagen, ich bin Kaffeedetektiv, gib mir das.
Abgefahren.
Sie dürfen einfach Menschen auf der Straße anhalten, einfach so kontrollieren, in die Taschen gucken, also so richtig fies. Und auch einfach abtasten. Also tatsächlich berichten Frauen aus der Zeit, dass sie auch Angst haben, auf die Straße zu gehen. Es war damals auch schon richtig skandalös. Diese Kaffeedetektive waren alles Männer und Frauen mussten sich mehr oder weniger Krass. Von denen begrapschen lassen. Ganz, ganz schrecklich. Und man kann sich eben dann auch vorstellen, ja, wie unbeliebt die waren. Das Schlimme war, dass sie tatsächlich auch pro Pfund bezahlt wurden. Also nicht Pfund, sondern pro Kaffeepfund. Das heißt, es war für die natürlich auch total anstachelnd, ja, jede Person irgendwie abzugrabbeln und zu gucken, ob sie irgendwie heimlich Kaffee bei sich trägt. Es gibt auch ein Zitat von dem Berliner Schriftsteller Adolf Karl Streckfuß. Ich habe jetzt so getan, als würde ich ihn kennen, ne? Und dann habe ich bei Streckfuß bin ich dann gestolpert. Also, ja, so belesen bin ich nicht.
Ja.
Der allseits beliebte Schriftsteller Adolf Karl Streckfuß, mein Gott, habe ich viel von dem gelesen. Der schreibt zum Beispiel über die Kaffeeriecher: Das Volk von Berlin hasste diese Kaffeeriecher wie die Sünde und spielte ihnen manchen hässlichen Streich. Besonders waren die Frauen äußerst aufgebracht. Alle Plackereien der Regie hätten sie dem König verzeihen können, aber dass er ihnen das Kaffeebrennen verbot, konnten sie nicht ertragen. Also diese Maßnahmen hat der alte Fritz alle eingeführt für sein großes Ziel, den Kaffeekonsum einzudämmen und die Wirtschaft für sich irgendwie wieder regeln zu können. Glaubst du, Christian, das ist ja jetzt die große Frage, hat's geklappt?
Also natürlich hat es nicht geklappt, weil bei solchen Dingen der Schwarzmarkt immer seinen Weg findet. So, da kommt es nicht drum rum.
Es ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Also ich glaube, der hätte sich noch mehr einfallen lassen zu den Kaffeedetektiven, noch irgendwelche anderen Strafen oder sonst was sich überlegen können.
Du könntest mir sagen, wenn du einen Kaffee trinkst, schneide ich dir den linken Zeigefinger ab und ich würde eine Tasse Kaffee bestellen.
Ja?
Also
Zeigefinger auch oder also ich kleiner Finger oder Zehen, okay, aber Zeigefinger schon, ja, schon big.
Ja, aber ich bin Rechtshänder, passt schon.
Okay, gut.
Ich habe immer noch einen.
Ja, es ist tatsächlich, aber so wie du sagst, ja, also trotz all dieser Bemühungen, der Kaffeeschmuggel geht nicht zurück, der Kaffeekonsum geht nicht zurück. Ganz im Gegenteil, Schmuggler werden immer beliebter beim Volk. Die sind jetzt so die Cool Kids, klar. Friedrich der Große hat an Beliebtheit richtig eingebüßt. Und es gibt auch Theorien, dass die Kaffeeriecher selber einen Teil der Ware quasi weiterverkauft haben. Also eigentlich hat er nicht keine Lösung für das Problem, sondern er hat das Problem mit diesen Kaffeedetektiven und den Kaffeeriechern eigentlich nur noch groß gemacht.
Scheiße.
Also richtiger Fail. Heute sagt man, dass es tatsächlich in Preußen die verhassteste Berufsgruppe war, diese Kaffeedetektive, Kaffeeriecher.
Verstehe ich sehr, sehr gut. Ja.
Neben einer anderen Berufsgruppe, und damit sind wir im Abschluss, nämlich beim unnützen Darwin gefällt das Wissen, wusstest du, dass es auch Perückenriecher gab?
Was?
Ja! Das ist jetzt total random, aber das ist eigentlich so eine meiner Lieblingsfacts dieser Geschichte. Perücken durften damals nur mit einer Lizenz getragen werden. Also es ist halt nicht so, dass du einfach sagst, oh geil, hier Schlumpfperücke ziehe ich mir heute auf.
Ja.
Logisch, damals haben Leute keine Schlumpfperücke getragen, das waren Gag, Leute.
Aber so ein Foku
aber
wieder schon.
Also einen stabilen Foku, ja. Wenn du dir den aufsetzen wolltest. Es gab eine Perückensteuer, die wurde eingeführt, nachdem auch die Finanzen in Preußen zerrüttet worden und man Geld brauchte, hat man gesagt, okay, wie können wir die Leute noch ausnehmen? Was mögen sie so gerne? Das, was alle kaufen, wo wir noch ein bisschen Cash machen können. Und damals war es tatsächlich, dass Perücken so in Mode gekommen sind. Und dann sagst du halt, okay, das, was gerade alle wollen, darauf legen wir jetzt eine Steuer. Zack, Perücken. Für jede in der Öffentlichkeit getragene Perücke mussten 3 Taler entrichtet werden. Und man hat dann quasi in seine Perücke rein so ein kleines Label gekriegt. Und da stand drin, ich habe meine Perückensteuer gezahlt.
What?
Ja! Und dann gab es sozusagen Perückeninspekteure, Perückenschnüffler, die auf der Straße waren und gesagt haben, sag mal, ist das ein Pfiffi? Gib mal. Aha, da ist ja gar keine Pfiffi-Steuer drauf.
Ist das absurd?
Ja. Und wenn du das Siegel nicht hattest, dann hast du wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel gezahlt. Also neben den Kaffeedetektiven gab es eben noch die Perückendetektive. Also es ist total geil. Also gucken wir mal auf die Karriere Friedrichs II., was seine ganzen Schnüffler und vor allem seine Kaffeeaktionen ihm gebracht hat. Oh, ja krass, ja gar nichts. Das hat ja irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Aber so viel Zeit, darauf zu reagieren und sich den Kopf zu zerbrechen, dass er extrem an Beliebtheit eingebüßt hat, hat Friedrich II. Sowieso nicht mehr, denn 1786 am 17. August stirbt er in seinem Schloss Sanssouci und sein Nachfolger, nämlich sein Sohn Friedrich Wilhelm III., der macht als allererstes was? Das Kaffeemonopol wieder aufzuheben und auch die Kaffeeriecher, die Kaffeedetektive zu entlassen.
Sehr gut.
Es setzt sich eben Kaffee in Kaffeehäusern, aber auch zum privaten Gebrauch durch. Da muss man sich allerdings vorstellen, dass es ja nicht so ist, dass die Leute von Anfang an dachten, oh, jetzt ist morgen, jetzt trinke ich meine Tasse Kaffee, dann komme ich in Schwung. Nein, sondern bis ins spätere 18. Jahrhundert ist es noch morgens, man hat Wasser oder eben eine Art Bier, das man trinkt, zusammen mit Mehlsuppe oder Wassersuppe. Und das ist sowas wie eine Art morgendliches Grundnahrungsmittel. Ehe sich das jetzt dann so durchsetzt, wie wir das heute kennen als Frühstück und was da alles dazu gehört, da dauert es noch einige Zeit. Das hat Friedrich nicht mehr erlebt.
Jetzt erstmal eine schöne Mehlsuppe.
Mehlsuppe. Dazu ein Bier.
Gib bei uns immer an Weihnachten die schöne Mehlsuppe
morgens
von der Oma.
Um 8. Boah, es tut mir so leid für Friedrich. Eigentlich tut es mir leid für alle Leute, für alle Menschen, die da gelebt haben, dass sie den schönen Kaffee am Morgen, den wir so heilig zelebrieren, dass sie das nicht mehr miterleben konnten. Stattdessen ihre Mehlsuppe sich morgens. Stell dir vor, du gehst abends ins Bett und denkst dir, oh, geil, ich freue mich schon so auf Aufstehen morgen, da gibt's wieder Mehlsuppe.
Oder was zur Hölle ist eine Wassersuppe?
Ja, oder? What a time to be alive.
Vielen, vielen Dank für diese geile Geschichte, Anna. Ich werde bei meiner nächsten Tasse Kaffee...
Also in zwei Minuten?
Ja, genau, von denen ich heute noch so vier mich reinschicken werde, an diese Story denken. Und nächste Woche habe ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte für dich parat. Nämlich, es geht um einen Fail, der mit einem der berühmtesten Hörspiele aller Zeiten zu tun hat.
Ich liebe Hörspiele. Damen gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Kim Fischer, Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Technische Betreuung Alex Hartl. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darin gefällt das.
Es ist absurd, doch.
Darin gefällt das.
Mit Anna und Christian.